ARD.
Es gibt neue Entwicklungen in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Befreiung der israelischen Geiseln. Über den aktuellen Stand sprechen wir gleich.
Am 20. Januar tritt Donald Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Welche Hoffnungen Israel daran knüpft, dazu mehr von unserem Korrespondenten Julio Segador.
Außenministerin Baerbock und ihr französischer Amtskollege Barrot waren zu Besuch in Syrien und haben dort den neuen Machthaber al-Sharaa getroffen.
Und worauf Russland und die Ukraine hoffen, nachdem Trump seine erneute Präsidentschaft übernimmt, dazu ein Gespräch mit NDR-Info-Moderatorin Liane Kossmann und dem Friedensforscher Jonas Triedtger. Hallo, ich bin Volko Damm.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, und wir beginnen mit einer Nachricht, die hoffnungsvoll stimmt.
Es hatte sich am Freitag schon abgezeichnet und gestern am späten Abend kam dann die Meldung, dass Unterhändler in Katar wieder über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung israelischer Geiseln verhandeln. Das haben sowohl israelische Regierungsvertreter als auch die islamistische Hamas bestätigt. Katar, die USA und Ägypten versuchen ja seit geraumer Zeit, zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln, bisher aber ohne Erfolg. Und immer wieder gab es gegenseitige Vorwürfe, eine Vereinbarung über eine Waffenruhe hinauszuzögern.
Wie sind denn die Positionen für die neuen Verhandlungen?
Die Hamas hat in einer Erklärung betont, die Verhandlungen zielten auf ein endgültiges Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen ab. Genau das dürfte aber eine große Hürde sein, denn Israel will bisher nur befristete Feuerpausen akzeptieren. Außerdem fordert Israel von der Hamas offenbar eine Liste mit Namen der Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden. Es ist fraglich, wie die Hamas sich dazu verhält. Ein israelischer Regierungsbeamter hat sich immerhin vorsichtig optimistisch geäußert und betont, dass Ministerpräsident Netanyahu ein Abkommen will. Aber er nannte einen Zeithorizont von Wochen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil es in 2 Wochen ein Ereignis gibt, das möglicherweise große Auswirkungen auf die Lage im Nahen Osten haben wird. Am 20. Januar tritt Donald Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Unser Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv beschreibt, welche Erwartungen vor allem Israel damit verbindet.
Große Töne, was den Nahen Osten anbelangt, gab es schon im Vorfeld.
I will stop the chaos in the Middle East.
Er werde das Chaos in der Region beenden, erklärte er im US-Wahlkampf vollmundig. In seiner ersten Amtszeit konnten Trump und der israelische Premier Benjamin Netanyahu gut miteinander. Und vor allem Netanyahus rechte Koalitionspartner sehen in Trump einen engen Verbündeten, sagt Eitan Gilboa. Der langjährige Professor an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan ist Experte für die US-israelischen Beziehungen.
Trump took actions that no president before him had.
Trump unternahm Schritte, die zuvor kein anderer Präsident unternommen hatte. Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Er anerkannte die israelische Souveränität über die Golanhöhen. Und er war der Architekt der Abraham-Vereinbarungen mit einigen arabischen Staaten. Benjamin Netanyahu kennt Trump seine aus seiner Sicht guten Seiten, auch seine schlechten. Und dennoch weiß der israelische Premier, dass Trumps Außenpolitik trotz allem unvorhersehbar ist. Das trifft auch auf die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zu, die bis Ende Januar geht. Keiner weiß, ob die Feuerpause hält und wenn ja, wie es danach weitergeht. Israel will unbedingt verhindern, dass die islamistische Terrorgruppe militärisch wieder erstarkt. Chuck Freilich, Analyst im Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, ist der Meinung, dass Israel jetzt taktisch vorgehen muss. Doch er hat Zweifel.
So the 60 days Israel will have to agree to make it 80 or 90 or whatever.
Aus den 60 Tagen Waffenruhe müssen wir versuchen, 80 oder 90 Tage zu machen. Ich denke, die Waffenruhe wird halten, aber wir haben es mit Dschihadisten zu tun. Sie bekämpfen Israel. Wir haben mehr als 70% ihrer Waffen und Drohnen zerstört, aber sie werden vieles wieder aufbauen. Und noch ein Datum ist wichtig. Ende Januar läuft auch die Übergangsfrist aus, nach der jegliche Aktivität des Palästinenser Flüchtlingshilfswerkes UNRWA in Israel beendet werden muss. Dies hatte das israelische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen. Klar ist, dass dies auch massive Auswirkungen auf den Gazastreifen hätte. Analyst Chuck Freilich kann sich die Umsetzung dieses Gesetzes nicht vorstellen. Ein wichtiger Teil des politischen Geschäftes in Demokratien, und ganz sicher gilt das auch für Israel, ist politisches Theater. Da wird viel Lärm um nichts gemacht. Das Verbot betrifft mehr als 2 Millionen Palästinenser in Gaza, einige Hunderttausende in Ostjerusalem. Bei den meisten hängt davon die Ernährung ab, die Unterkunft, auch die Gesundheitsversorgung. Ich glaube nicht, dass UNRWA kurzfristig geschlossen werden kann. Nach dem Gesetz dürften israelische Staatsbeamte dann auch nicht mehr mit UNRWA-Mitarbeitern Kontakt halten, was sich auch auf das Westjordanland auswirken würde.
Dort soll bei einem israelischen Militäreinsatz in einer Flüchtlingssiedlung ein 18-Jähriger getötet worden sein. Das hat das palästinensische Gesundheitsministerium gemeldet. 9 weitere Menschen wurden bei dem Einsatz verletzt. Und während die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen wieder laufen, dauern die Kampfhandlungen an. Dabei soll die israelische Armee mindestens 40 Menschen getötet haben. Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Angriffen, unter anderem in Gaza-Stadt, verletzt worden. Von israelischer Seite gab es dazu noch keinen Kommentar. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Von Israel und Gaza kommen wir jetzt zu Syrien. Da war Außenministerin Baerbock mit ihrem französischen Amtskollegen Barrot zu Besuch beim neuen Machthaber al-Sharaa. Im Auftrag der EU wollten sie die Haltung der vorwiegend islamistischen Übergangsregierungen ausloten. Und über die Reaktionen berichtet Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk.
Hilfe für Syrien, aber nur unter Bedingungen. Mit dieser Botschaft wollen Deutschland und die Europäische Union die Beziehungen zur syrischen Übergangsregierung ausbauen. Das betonte auch im Deutschlandfunk der Sonderkoordinator der Bundesregierung für Syrien, Lindner von den Grünen, der gestern Außenministerin Annalena Baerbock und ihren französischen Amtskollegen Barrot bei einem Kurzbesuch in Damaskus begleitet hatte.
Da geht es natürlich darum, dass jetzt der politische Prozess, der sogenannte Transitionsprozess, wo es darum geht, wie kommt man zu einer Verfassung, wie kommt man zu Wahlen, dass da alle Syrerinnen und Syrer, gleich welche Ethnie oder Religion sie haben, mit einbezieht. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Es geht um Gerechtigkeit, also um die Frage der Verfolgung von Kriegsverbrechen, um die Entdeckung, Deklaration und dann Vernichtung von Chemiewaffen. Das ist ein Punkt. Und eben auch ganz zentral die Achtung von Menschenrechten.
Das habe Baerbock auch bei ihrem Treffen mit dem de facto Machthaber al-Sharaa sehr deutlich gemacht, betonte Lindner. Al-Sharaa und seine islamistische Gruppe HTS hatten erst im vergangenen Monat den syrischen Präsidenten und Diktator Assad gestürzt. Zwar hat sich die HTS inzwischen von den Terrororganisationen Al-Qaida und dem Islamischen Staat losgesagt, doch viele Menschen in Syrien misstrauen dem neuen Regime. Man werde die neuen Machthaber an ihren Taten messen, hatte auch Baerbock zuvor immer wieder betont und gestern in der ARD zur Rolle der EU ergänzt.
Wir werden natürlich nicht als Europa ein Geldgeber für eine Islamisierung einer Gesellschaft sein. Und das war unsere klare Aussage, alles zu versuchen. Das ist unser Anspruch.
Nicht zuletzt der Umgang der neuen Machthaber mit Frauen ist aus Sicht der deutschen Außenministerin entscheidend. Hier habe es unterschiedliche Signale gegeben, meinte Baerbock. Einerseits sei die neue Zentralbankchefin eine Frau, zum anderen habe es aber auch Äußerungen gegeben, wonach Frauen bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben dürfen. Absehbar ist, den neuen Machthabern wird nicht zuletzt daran gelegen sein, dass die bestehenden westlichen Sanktionen bald aufgehoben werden.
Wie wichtig die Amtsübernahme des wiedergewählten US-Präsidenten Trump für Friedensverhandlungen im Krieg im Nahen Osten werden könnte, darüber haben wir ja schon zu Beginn unseres Podcasts berichtet. Aber auch Russland und die Ukraine warten gespannt auf Trumps Amtsantritt am 20. Januar. Trump nun will die Ukraine und Russland möglichst schnell an den Verhandlungstisch zwingen. Damit solle der Krieg beendet oder zumindest ein Waffenstillstand erzielt werden. NDR-Infomoderatorin Liane Kossmann hat Jonas Driedger, Friedensforscher vom Leibniz-Institut, gefragt, ob durch den Präsidentenwechsel nun eine realistische Chance dafür besteht.
Was genau jetzt in den nächsten Monaten passieren wird, das hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. die auch miteinander interagieren. Deswegen sollte man da mit allzu mutigen Vorhersagen vorsichtig sein. Das hängt davon ab, wie die Leute um Trump herum sich verhalten. Das hängt davon ab, wie die Innenpolitik in den USA sich entfaltet, was in Kiew und in Moskau gedacht und getan wird. Und dann kommt da natürlich noch Trumps eigene Ideologie und vor allem seine Persönlichkeit dazu. Trump ist dahingehend ein sehr ungewöhnlicher Präsident, dass er, und das wissen wir, sich in der Vergangenheit auch als sehr erratisch gezeigt hat und seine Meinung auch häufig geändert hat, was Konflikte angeht.
Und wo sehen Sie denn das größte Risiko, Jan, jetzt auch?
Eines der Risiken, die wir jetzt haben, ist, dass beide Konfliktparteien sich sehr bewusst sind, dass Trump einerseits natürlich ideologische und politische Präferenzen hat, aber dass er auf der anderen Seite auch seine Positionen geändert hat. Wie ja die Leute, die die Medien verfolgen, wissen, gerade Russland hat seine Kriegsanstrengungen im letzten Halbjahr von 2024 massiv gesteigert. Und das hatte mitunter damit zu tun, dass man antizipiert hat, eine Trump-Präsidentschaft kommt. Und wenn man jetzt mehr Territorium besetzen kann, ist man dann in einer stärkeren Verhandlungsposition und kann vielleicht auch beeinflussen, was Trump dann tut. Und es gibt auch ein paar ernstzunehmende Argumente, die sagen, dass der Angriff der Ukraine auf die russische Kursk-Region auch darauf zurückzuführen ist.
In einem Fernsehinterview stellte der ukrainische Präsident Zelensky Überlegungen an, ob nicht gerade Trumps viel zitierte Unberechenbarkeit den Ausschlag zugunsten seines Landes geben könnte. Dabei geht er davon aus, dass Trump wirklich an einem Friedensschluss interessiert ist und Russlands Staatschef Putin den künftigen US-Präsidenten fürchtet. Für diesen Gedanken gibt es allerdings nur wenige Anhaltspunkte. Auch in seiner Neujahrsansprache richtete Zelensky an Washington den Appell, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen.
Und auch wenn wir hier über eventuelle Friedensverhandlungen nach dem 20. Januar sprechen, ändert das nichts an der aktuellen Kriegssituation. Russland meldet unlängst ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit ATACMS-Raketen aus US-Produktion. 8 solcher Raketen seien abgeschossen worden, 3 davon in der nördlichen Region von St. Petersburg. Aus Sicherheitsgründen ist der Betrieb auf dem Flughafen der Millionenstadt vorübergehend eingestellt worden. Auf den russischen Flughäfen kommt es immer wieder im Zuge ukrainischer Drohnenangriffe zu Einschränkungen. Durch den Einsatz der Luftabwehr sind dann zeitweise keine Starts und Landungen möglich. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Volko Damm aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.